BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Sendung Habe die Ehre. Gleich ratschen wir wieder mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Schön, dass Sie mit dabei sind. Habe die Ehre am 21. Oktober. Im Herbst werden jetzt die Tage deutlich kürzer und die Dunkelheit dauert mit jedem Tag ein bisschen länger. Und darum ratschen wir heute Vormittag über die Nacht, über den Mond und über Kräuter. Zu Gast ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Servus und guten Morgen.
Astrid, wenn man an dunkle Nächte und an Kräuter denkt, dann denkt man vielleicht auch an Hexen oder an Druiden, die im Mondlicht ganz bestimmte Kräuter sammeln. Ich bin sehr gespannt, was du uns alles mitgebracht hast. Kommen Druiden auch vor und Hexen?
Die kommen auch vor, aber mitgebracht habe ich jetzt keine.
Gott sei Dank. Bei uns geht es heute um die Nacht, um Kräuter und um den Mond. Jetzt war ja Supermond.
Ein wunderschöner Mond. Und ja. Der Mond ist eigentlich das in der Natur, was mir am allermeisten fasziniert, weil der bewegt so viel. Es sind so viele Rhythmen auf der Erde, die sich nach dem kleinen Mond, der am Himmel steht, richten. Und manchmal ja, sieht man groß, so wie jetzt gerade. Manchmal schaut er klar aus. Aber das sind alles optische Täuschungen. Und es sind alles Täuschungen, man weiß es nicht. Also der Mond fasziniert mich einfach. Und da gibt es eine Pflanze, die sowas von auf den Mond eingestellt ist und die man so selten sieht und die mich glatt noch mehr da fasziniert und die ich heuer gesehen habe, dass ich gleich über die was erzählen will.
Und welche ist das?
Das ist die Mondraute, die echte Mondraute. Hast das du schon mal gesehen?
Nein.
Ja, das wundert mich jetzt tatsächlich nicht, weil die sieht man nur ungefähr 3 Wochen im ganzen Jahr. Und das ist schon eine Besonderheit. Die Mondraute ist ein kleiner Farn, also keine Gefäßpflanze, das heißt, sie macht keine Blüten, sondern die hat Sporen dran und schaut ganz lustig aus. Das ist ein Stängel mit Blättchen, die jeweils ausschauen wie ein Halbmond. Wenn Sie sie auffalten, in einem Silbergrün, ganz, ganz schön. Und daneben ein Stängel, der hat oben wie eine kleine Traube dran mit den Sporenkapseln, wo sich dann der neue kleine Farn entfalten kann, wo die rausfallen, diese Sporen. Und hoch ist die ja nur mal so höchstens 7 cm, 10 cm. Und die erscheint im Sommer etwa 1,5 Wochen vor dem Sommervollmond, wenn er Ende Juni, Anfang Juli ist. Und dann kommt als erstes der Stängel mit dem Blättchen. Und jeden Tag entfaltet sich ein neues Blättchen bis zum Vollmond. Beim Vollmond erscheint dann auf einmal diese Sporentraube. Und dann gehen die Blätter wieder weg, eins nach dem anderen. Und nach 3 Wochen ist die Pflanze nicht mehr zu sehen. Einfach weg.
Wie hast denn du diese Pflanze entdeckt?
Ich habe es einmal ganz, ganz zufällig gesehen in der Schweiz beim Bergsteigen, weil ich drüber gestolpert bin, weil man denkt, was ist denn das? Das ist ja eine typische Zeit, wo man gerade in die Berge unterwegs ist. Es ist eine Hochgebirgspflanze. Der Leonhard Fuchs, der alte Botaniker, hat schon geschrieben, sie wächst auf den grasigten Bergen. Gell? Da ist oben drauf. Und sie gibt es tatsächlich auch bei uns, bei Pfronten zum Beispiel, auf der Ruine Falkenstein ist ein seltenes Vorkommen. Oder in der Fränkischen Schweiz ist was. Es gibt es tatsächlich auch im Bayerischen Wald. Aber meistens sehen es die Leute gar nicht. Außer man schaut zufällig auf ein Grasstück und denkt sich, was ist denn das jetzt? Heutzutage kennt man es kaum mehr. Früher war es ganz, ganz, ganz beliebt oder ganz wichtig. Du hast ja zuerst von den Hexen geschrieben. Dieser Leonhard Fuchs, der Botanikvater, der hat drüber dann geschrieben, dass es ein wichtiger Wundtrank ist. Man hat es übergelegt, muss man sich also beeilen zum Sammeln. Aber vor allem die Alchemisten und die Hexen, die treiben allerlei Abenteuer mit der Pflanze. Kann man sich ja vorstellen, ne? Da kann gehext werden damit. Und bei Grenoble, da haben bei Becor, das ist so ein kleines Dörfchen vor Grenoble, wo auch ein Kloster war, da wird aus der Sporentraube, die ja nur ein paar Tage dann da ist, ein Klosterlikör angesetzt. Ich möchte jetzt nicht genau wissen, für was der hergenommen ist, aber ich finde die Pflanze so faszinierend und wenn ich die sehe, da hört alles auf, da muss ich schauen, da muss ich anschauen. Und heuer war ich gerade unterwegs mit dem Alpenverein, mit meiner Sektion, da war ein junger Bursch dabei, so 25-Jähriger, und die wollen ja eher Bergsteigen als Pflanzen anschauen. Gell? Und dann habe ich gesagt, du meinst, warte mal, das ist eine Mondraute. Ja, ja, Astrid findet wieder Pflanzerl. Und dann habe ich es ihm gezeigt und gesagt, ja, das ist ja schön. Ui, und da ist ja noch eine. Und dann hat also der 25-jährige Bursch angefangen, die Mondrauten zu sammeln. Und sowas finde ich natürlich dann immer göttlich. Gell? Also eine wunderschöne kleine Pflanze. Und ich finde, wenn man sich die einmal richtig angeschaut hat, dann fängt man an, die auch zu suchen an Plätzen, wo die noch sein könnten. Und das weckt eigentlich ein Bewusstsein dafür, zum einen, was sind die Abläufe in der Natur, was macht der Mond eigentlich hier auf der Erde und wie gehe ich mit der Natur direkt vor meiner Haustür um. Die ist nämlich auch was Besonderes.
Wie wirkt die Mondraute? Hat die eine medizinische Wirkung?
Ja, im Prinzip schon. Man hat es früher genommen zur Wundheilung, wenn klaffende Wunden sind, die verschließt, also diese klaffenden Wunden, das machen die Sporen der Sporen. Ein Sporenpulver, das könnte man auch auf Babypopo streuen zum Beispiel, also Wundpuder, aber man nimmt es nicht mehr her, das steht unter Naturschutz und es war eben früher die Heilwirkung. Dass man natürlich das als magischen Schlüssel hernehmen kann, gell? Und schauen kann, was man mit dem Mond so macht, dass der Mond sich schneller verdunkelt, das ist das, was dann eher die Hexen machen.
Auf den Mond schauen wir jetzt dann gleich ein bisschen ausführlicher.
Ja, genau.
Das ist Habe die Ehre. Mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Wir reden heute über die Nacht, über die Kräuter und über den Mond. Und gerade haben wir schon die Mondraute, jetzt habe ich gesagt, in der Reißen gehabt, haben wir über die Mondraute gesprochen. Eine sehr interessante Pflanze. Und der Mond hat einen starken Einfluss auf alles, was auf der Erde lebt, sagst du, Astrid.
Ja, eigentlich auf alles. Es ist ja unser einziger natürlicher Satellit. Wir haben ja viele Satelliten. Also Satellit ist im Prinzip immer etwas, was um einen anderen Körper rumfährt, rein physikalisch gesehen. Und da haben wir eben den Mond, wie der Monat. Der braucht eben einen Monat, um ja, eine ganze Umlauf zu machen vom Neumond über einen Halbmond, Vollmond, Halbmond, wieder Neumond. 27,3 Tage, fast 28 Tage dauert es.
Der Begriff Monat, kommt der auch vom Mond?
Der kommt tatsächlich eben vom Mond, weil das früher die Zeiteinheit war, die man messen hat können. Und nachdem sich ganz vieles bemisst. Es bemisst sich danach, wie man Kinder kriegen kann, alle 28 Tage. Es bemisst sich danach die Gezeiten vom Meer. Eigentlich immer das Gleiche. Und der Mond hat einen Durchmesser von 3476 Kilometer, ganz genau. Und das ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel, wenn man sich überlegt, mit dem Auto, wie schnell fährt man diese 3400 Kilometer. Das ist relativ schnell gefahren. Wie entstanden ist, das weiß man auch nicht, ob die Erde jetzt eingefangen hat oder ob die irgendwie verschmolzen sind. Vielleicht sind sie beide gleichzeitig entstanden. Wahrscheinlich ist ein Einschlag auf der Erde gewesen und es ist was rausgespritzt aus der Erde, abgetrennt worden und fährt dann rum. Wichtig ist der Mond auf jeden Fall für die Erde, weil wäre nämlich er nicht rund um die Erde rum, dann würde die Erde ins Taumeln kommen, weil sie dann keine stabile Achse mehr hat.
Durch die Gravitation, oder?
Durch die Gravitation. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Hammerwerfer. Mhm. Erst wenn sich das Ganze einen Schwung rundherum hat, dann ist es stabil bei einem. Wir sehen den Mond als Licht am Himmel, braucht nur 1,28 Sekunden. Gell? Ist eigentlich relativ schnell. Mhm. Bei der Sonne, das dauert 8 Minuten, bis sie da ist. Also der Abstand ist schon ganz, ganz unterschiedlich. Und das Licht kommt aber nicht aus dem Mond natürlich, sondern es wird reflektiert. Mhm. Das ist reflektiertes Sonnenlicht, also indirektes Licht. Dabei ist aber eines der hellsten Objekte, die wir überhaupt am Himmel sehen. Andere, die Sonne ist natürlich heller, aber ansonsten sind keine Sterne oder Planeten, deren ja auch nur wieder scheinen, so hell wie der Mond. Und am schönsten ist er natürlich, wenn er ein richtig großer, runder Vollmond ist, so wie jetzt gerade. Und das ist tatsächlich eine optische Täuschung. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil wie kann denn das sein? Er ist ja prinzipiell mehr oder minder gleich weg von uns. Wenn der ganz oben am Himmel steht, dann schaut er ja viel kleiner aus, als wenn er da ganz nah am Horizont ist.
Das stimmt.
Und woher kommt's? Das ist ganz spannend, wenn man diese Größeneinschätzung, das macht eigentlich das Gehirn. Und wenn wir wissen, etwas ist ja weit weg, dann der mir das im Kopf schon mal kleiner rechnen. Wenn jetzt aber der Mond eigentlich hinter Bäume steht oder hinter Häuser, dann ist es für uns im Gehirn gar nicht so weit weg. Und deswegen errechnet das Gehirn den Mond größer. Also okay, sehr, wirklich? Sehr, sehr spannend. Auf Fotos funktioniert es auch gar nicht so gut. Da ist er nämlich immer noch kleiner dann. Aha. Es wirkt nur in der gesamten Aufnahme, dass das für uns da so groß wirkt wie jetzt eigentlich. Deswegen hat er auch jetzt mit diesem besonders großen Vollmond keinen besonderen Einfluss, sondern der ist so wie eigentlich immer beim Vollmond. Also sehr spannend.
Jetzt ist immer wieder mal die Rede von der Vorderseite und von der Rückseite vom Mond. Sehen wir immer die gleiche Seite?
Wir sehen tatsächlich immer die gleiche Seite. Es ist also so, der Mond umrundet die Erde in 27,3 Tagen. Einmal fährt er rundherum, kann man sich richtig schön vorstellen. Ne? Und in der gleichen Zeit, eben diese 27 Tage, 3 Tage, dreht er sich auch einmal um seine kleine Achse. Und indem, dass er sich da ebenfalls dreht, in der Drehung wieder, sehen wir tatsächlich immer die Rückseite, the dark side of the moon. Ja, da gibt es ja dieses schöne Album auch noch. Ist tatsächlich so, dass wir nur eine Seite immer sehen. Und die haben wir natürlich schon lange mit Teleskopen angeschaut. Und da kann man sehen, die Krater und Meere. Es soll sogar Höhlen am Mond geben, wo man jetzt schon entdeckt hat, wo die Eingänge sein könnten. Also sehr, sehr spannend. Und in dem Rumfahren übrigens bremst der Mond auch die Erde ab. Gell? Also so wie beim Hammerwerfer, ja, dann ist auch rückwärts eben die, den Effekt hat, dass man selber langsam in der Bewegung wird, wird die Erde langsamer. Und zwar meint man, dass die Erdentage um rund 16 Mikrosekunden länger werden in einem Jahr.
Das ist interessant.
Also ist wahnsinnig wenig, aber es hat tatsächlich einen Einfluss. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass man die Einflüsse vom Mond immer deutlicher erkennen kann. Also eben nicht nur Ebbe und Flut bei Neu- oder Vollmond. Da kennt man es ja, der Tidenhub ist gerade bei Ebbe und Flut besonders hoch oder tief. Es gibt Inseln, die eben nur bei der Vollmondtide erreichbar sind. In Frankreich zum Beispiel die Petite Baie vor Saint-Malo. Also tatsächlich ein Weg, aber eben nur bei Vollmondebbe. Also sehr, sehr spannend. Und es gibt tatsächlich auch Physiker, die sagen, dass der Mond, dass diese Gezeiten durch den Mond getriggert auch in Pfützen stattfinden. Im absoluten Nanobereich vermutlich. Mhm. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, dass das so einen Einfluss auf diese kleinsten Flüssigkeitsansammlungen auf der Erde hat. Und wenn wir überlegen, dass wir als Menschen zu 80% aus Wasser bestehen.
Ich würde es gerade sagen, ja.
Und da ist es eigentlich irgendwo dann auch klar, dass das auch auf uns eine gewisse Wirkung haben muss.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, sie haben Schlafstörungen bei Vollmond oder sie haben Kopfschmerzen oder sie sind schlecht gelaunt.
Das kann man tatsächlich sagen, dass das eine gewisse Wirkung hat, wobei natürlich so viele Einflussfaktoren da sind, dass es nicht nur auf den Mond zurückzuführen ist. Aber der Mond bestimmt tatsächlich die Rhythmen, nach denen wir leben. Und wenn man überlegt, was das Mondlicht auch bewirkt, dass es auf einmal nachts hell ist und dann wieder nachts dunkel ist, dass sich die Tiere drauf verlassen können, die teilweise die Mondrhythmen auch brauchen, um nachts aktiv zu werden, dann denke ich, dass das auf das ganze Leben Einfluss hat. Auf was es auf jeden Fall der Mond Einfluss hat, das ist das Wetter. Die Wetterlagen werden tatsächlich, die Großwetterlagen, mit vom Mond beeinflusst. Also man weiß, dass es in den Tagen um Neu- oder Vollmond besonders häufig regnet. Es sind ganz oft Wetterumbrüche mit Vollmond oder mit Neumond, einfach weil die Wolken, die wir haben, sind ja auch Wasseransammlungen, die eben auch durch die Mondphasen bewirkt werden. Mhm. Es ist ja überall Dampf, Wasserdampf, Tröpfchen und das kommt dann typischerweise hin. Also gerade um Neu- oder Vollmond sind tief durchgreifende Wetterumschwünge zu erwarten. Und man weiß auch zum Beispiel, oder es ist auch ganz typisch, wenn der Mond einen Hof hat, dann kündigt sich immer schlechtes Wetter an. Dieser Hof ist nicht am Mond oben, sondern es sind tatsächlich die Luftschichten in der Atmosphäre, wo sich das Licht bricht in dem Dunst, der eben schon in der Luft ist. Also das macht eben sichtbar, dass weit oben Dunst ist, dass Eiskristalle oben sind und dadurch hat er den Hof.
Darum gibt es das auch oft im Winter.
Deswegen gibt es das auch oft im Winter, aber auch im Sommer. Also wenn man sagt, kommt noch heute Nacht ein Gewitter, es war so feucht, ob nur ein Gewitter kommt und dann sieht man, dass der Mond einen Hof hat. Das kann im Sommer dann tatsächlich auch beim Halbmond schon sein. Also es braucht dann gar nicht so viel Strahlung, wenn es sehr gesättigt ist, dass sich einfach das ganze Licht bricht. Also typischerweise.
Hat man das früher auch schon gewusst? Also da kann ich mir jetzt vorstellen, dass sich das vielleicht auch in manche Bauernregeln niederschlägt.
Da gibt es ganz viele Bauernregeln rund um den Mond. Eben hat der Mond einen Hof, dann wird es regnen. Wenn der Mond, vor allem wenn er im Norden steht, wenn er da steht, das ist eigentlich immer regional auch verschieden, weil ja auch der Wolkenzug regional verschieden sein kann, weil irgendwelche Barrieren dazwischen sind. So ist es in Südtirol, gibt es andere Bauernregeln als in Oberbayern, einfach weil die Alpen als Barriere den Wolkenzug anders gestalten. Grundsätzlich ist es aber immer so, der Mond geht immer im Osten auf mit dem Sternenlauf und im Westen dann wieder unter, auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer, hoch am Himmel. Das ändert sich tatsächlich auch immer wieder. Die Mondphasen sind verschoben um 50 Minuten etwa. Von einem Tag auf den nächsten. Deswegen ändern sich ja die Gezeitenzeiten auch immer. Da gibt es ja die Tabellen, wann Ebbe und Flut ist, was eben dann auch an dem Mond hängt.
Und manchmal sieht man den Mond beim helllichten Tag.
Und manchmal sieht man den Mond beim helllichten Tag, wenn eben er so steht, dass er gerade angeschienen werden kann und wenn Vollmond ist. Dann sieht man am Tag auch.
10:24 Uhr, das ist Habe die Ehre mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gerade haben wir über den Mond geredet, wie sehr der Mond die Erde beeinflusst und das Leben auf der Erde. Und jetzt reden wir mal über den Wechsel von Tag und Nacht. Auch das hat einen großen Einfluss auf uns und auf die Pflanzen.
Wir haben unser Leben tatsächlich eingerichtet im Rhythmus von Tag und Nacht. In der Früh wird's hell. Wir stehen auf, gehen in die Arbeit, in die Schule, wir machen einen Sport und abends wird's dunkel und wir gehen ins Bett und die schlafen die Nacht über. Und es ist ganz selbstverständlich, dass wir eigentlich da diesen Wechsel haben. Und der ist aber in uns drin tatsächlich angelegt. Man nennt das Chronobiologie, ein Teil der Medizin, der Forschung auch. Man kennt es tatsächlich sehr genau, dass dieser biologische Rhythmus so ist, dass der bei uns Menschen mit dem Tag-Nacht-Rhythmus übereinstimmt. Und diese innere Uhr, die brauchen wir auch. Das erhöht die Lebenschancen für uns als Individuen. Das sieht man, hat man in Tierversuchen gesehen, wenn man rausgerissen wird aus dem, wie man eigentlich leben müsste, ja, dann geht es einem wesentlich schlechter. Das schwächt das Immunsystem, das führt zu Zellveränderungen und so weiter und so fort. Man weiß ja, Leute, die in der Nacht arbeiten müssen, die haben einfach ein schlechteres Immunsystem, die haben mehr Stress, die neigen zu mehr Migräne. Ist also nicht das, wie wir es brauchen. Es gibt Körperfunktionen, die tatsächlich von dem Licht getriggert werden, also Tageslicht, Dunkelheit bei der Nacht. Das ist der Herzschlag, das sind die Atmung, der Blutdruck, Gehirnfunktionen der Gehirn und Verdauung, die sind untertags bei Licht stärker. Nachts ist Ruhe, wenig Verdauung in der Nacht. Und dafür in der Nacht werden Hormone gebildet, zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin.
Weil du gesagt hast, wenn man gegen diesen Rhythmus lebt, ich habe Kloster Menschen im Kloster interviewt, immer wieder mal Mönche und Nonnen, die so einen ganz festen Rhythmus haben, auch mit den Gebetszeiten. Und die sagen, das ist für den Körper das Beste, was man sich vorstellen kann.
Ja, aber die leben nur für diesen Rhythmus, das muss man natürlich auch sagen. Da sind keine störenden Einflussfaktoren, dass man aus dem Rhythmus raus muss, weil ein Kind krank ist, weil man sich um die Arbeit kümmern muss, weil die S-Bahn Verspätung hat. Ja. Die können sich nur darauf einlassen und dann funktioniert es natürlich auch. Es ist grundsätzlich aber auch so, dass jeder Mensch einen anderen Rhythmus hat. Es gibt bekannterweise die Lerchen und die Eulen, was tatsächlich stimmt. Manche Leute sind einfach in der Früh besser gelaunt und stehen halb acht da. Also wenn ich meinen Mann anschaue, wenn wir um 2:30 Uhr in der Nacht aufstehen für eine Bergtour und er stürzt sich auf das Frühstücksbuffet, dann sage ich höchstens einmal Piep, da ist gar nichts los mit mir. Meine Tochter ist noch schlimmer, da braucht es 2000 Kaffee, bis man mit der mal reden kann. Keine Lerchen, definitiv nicht, aber spät nachts, da kann so ein Teenager wunderbar noch als Eule rumspazieren. Funktioniert sehr gut. Der Ludwig II. War ja auch so ein typisches Beispiel. Der hat die Tage verschlafen und in der Nacht gearbeitet oder ist in der Nacht mit dem Schlitten rumgefahren. Ne? Der hat es verdreht gehabt, wobei da ist die Frage, ob das vielleicht auch krankhaft in dem Fall war. Ja. Das kann natürlich sein. Aber es gibt Menschen, die tatsächlich einen Schlafrhythmus innerlich als chronobiologisch angelegt haben, der nicht dem Tag-Nacht-Rhythmus entspricht. Das kann aber auch beeinflusst werden durch Stimulation vom Gehirn, vom Hormonsystem. Und das funktioniert tatsächlich über eine Art der Meditation am besten. Das ist also auch ein ganz spannendes Teilgebiet der Psychologie. Und da fallen natürlich jetzt Schwestern und Brüder im Kloster drunter, weil die ja sehr tief versenkt sind in Meditation, im Gebet. Und da gleicht sich das dann eben an diese Gebetszeiten an, ohne Störungen von außen. Mhm. Wer das übrigens auch macht, das ist der Fußballer Ronaldo. Der schläft ja immer nur 4 Stunden am Stück den ganzen Tag über. 4 Stunden am Stück und dann 4 Stunden irgendwas anders. Ist sehr, sehr spannend. Hat dadurch die Möglichkeit, Höchstleistungen zu bringen. Aber ich nehme an, da ist noch ein viel größeres Konzept dahinter mit sicherlich meditativer Beeinflussung, wie auch immer das gestaltet wird. Aber das sind schon besondere Dinge, die dann im Hintergrund stehen.
Nicht einfach nachmachen.
Das kann man nicht einfach nachmachen.
Es ist ja sehr sensibel. Man merkt es ja bei der Zeitumstellung. Da brauchen manche Menschen eine Woche oder 2 Wochen, bis sie die eine Stunde ausgleichen können, wenn die Uhr umgestellt wird.
Ja, ich finde das ganz, ganz unglaublich. Also das machen die Kühe im Stall, das machen die Babys beim Füttern. Das merkt man sehr stark, finde ich. Gerade jetzt im Herbst wird es tatsächlich wieder unangenehm, wenn die Zeit wieder zurückgestellt wird. Ich frage mich sowieso, wann dieser chronobiologische Unsinn endlich beendet wird. Ja. Es gibt ja einen Beschluss sogar vom EU-Parlament, dass aufgehoben werden soll. Also ich warte zwingend drauf. Ich finde das tatsächlich schlimm. Und es ist so eine Art kleiner Jetlag. Tatsächlich, weil die Uhren anders gehen. Erstaunlicherweise, wenn man nach London fliegt oder nach Irland, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Diese Stunde Zeitunterschied, die macht einem eigentlich kaum was aus, weil da ist man auf einmal in dem Leben richtig wieder drin, das richtig läuft. Ja. Wenn man aber eben diese Stunde Zeitumstellung hat, dann kann es einen ganz, ganz stark beeinflussen. Da helfen Maßnahmen, wie man sie beim Jetlag, wenn man nach in die USA fliegt, wenn es also um viele Stunden geht, ne? Da merkt man ja richtig, man ist müde und kann nicht mehr schlafen zur richtigen Zeit. Und es helfen einem tatsächlich Maßnahmen, die man beim Jetlag nehmen würde, also zur richtigen Zeit, eine Zeit lang weiter leben im gewohnten Stil. Aber man kann auch diese Schlafprobleme, dass man eben nicht einschlafen kann, wenn man einschlafen möchte oder sollte, kann man unterstützen mit Gaben von natürlichen Hormonen. Also das wäre das Schlafhormon Melatonin, der sich jetzt nicht als Hormon geben würde, sondern als sogenanntes Phytohormon, was jetzt kein Hormon ist, sondern es ist eine Zusammensetzung aus Eiweißen, aus Aminosäuren, die im Prinzip die Struktur haben wie unser menschliches Hormon. Ne? Mhm. Es ist kein fertiges Hormon, sondern der Körper kann eben das sehr schön aus diesem Bausatz zusammenbasteln, recht schnell. Und eine Heilpflanze, die das drin hat, ist die Sauerkirsche. Erstaunlicherweise. Die Sauerkirsche hat tatsächlich einen sehr hohen Gehalt an Melatonin-ähnlich strukturierten Aminosäuren und ist damit ein hervorragendes Mittel, wenn man nicht schlafen kann. Sauerkirschmarmelade hilft leider nicht so gut, aber eingefrorene Sauerkirschen, Sauerkirsch-Direktsaft, das hilft einem tatsächlich zur Ruhe zu kommen und in den Schlaf zu finden. Also gerade bei so Jetlag-Situationen, jetzt auch bei der Zeitumstellung, ab nächste Woche wieder.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Tiere die Zeitumstellung natürlich spüren. Also sagt man immer bei die Rinder, wann die gemolken werden, wenn sie plötzlich eine Stunde früher oder eine Stunde später gemolken werden.
Die merken es total. Mhm. Meine Katze hat es auch gemerkt. Die ist nämlich immer abends, wenn ich brave Hausfrau, fange um 5:30 zum Kochen an und zur Zeitumstellung, die Katze, die war da und die hat sich also bitter beschwert, weil es um 5:30 nicht ihr Schleckerle gekriegt hat, wenn ich zum Kocher gehe. Ja, also das hat die überhaupt nicht lustig gefunden. Es gibt aber auch Tiere, die haben nicht diesen 24-Stunden-Rhythmus, sondern die leben in einem Mondrhythmus. Tatsächlich in diesem 27-Tage-Rhythmus, da gibt es einen Borstenwurm, der wird echt vom Mondlicht gesteuert, in dem, wie er lebt. Ist also auch spannend.
Wie geht es den Pflanzen eigentlich?
Die Pflanzen, die werden auch tatsächlich von Zirkadianen, also von ungefähr tageslangen Rhythmen gesteuert, aber natürlich auch vom Mondrhythmen. Hat man zuerst wie die Mondraute, die über den Vollmond aufgeht im Sommer. Aber dieses Zirkadiane, also etwa taglange, das machen ganz, ganz viele Blütenpflanzen. Und es hat den Hintergrund, sie blühen zu verschiedenen Zeiten auf, damit nicht alle gleichzeitig um 9 in der Früh sagen, hier Pollen, hier Nektar, kommt man zum Bestäuben her, sondern dass sie den ganzen Tag 24 Stunden lang ein schönes Buffet anbieten können und damit von verschiedenen für verschiedene Bestäuber interessant werden. Also einmal für tagsüber fliegende Fliegen, Bienen, Honigbienen fliegen ja nur bei Sonnenschein aus, aber eben auch für Nachtfalter, für Nachtflatterchen, für Motten, eben den ganzen Tag etwas zu bringen. Und da gibt's Pflanzen, zum Beispiel der Löwenzahn, der macht seine Blüten um 5 Uhr in der Früh schon auf. Und dann gibt es Pflanzen wie die Sumpfdotterblume, die macht es um 8 Uhr erst auf. Und andere, zum Beispiel die Passionsblume, macht es um 12 Uhr auf. Und ja, der Stechapfel, diese große, große Giftpflanze, ja, der kommt erst am Abend, eben um 20 Uhr auf Nacht. Sehr spannend. Entdeckt hat diese sogenannte Blumenuhr, der Linné, Karl von Linné, der große Botaniker, der ja auch die ganze Nomenklatur der Pflanzen eingeführt hat, also wie eine Pflanze mit Vor- und Nachnamen heißt, dass die Arnika eben Arnica montana ist. Ne? Es gibt verschiedene Arnikas, aber die in den Bergen, wäre unsere, hat er sich so ausgedacht. Der muss alle narrisch gemacht haben in seiner Umgebung, weil der hat nur für seine Pflanzen gelebt, alles katalogisiert, Myriaden, hunderttausende Pflanzen kennengelernt. Und dann hat er noch in seinem Garten selber Pflanzen angebaut und hatte eine Blumenuhr, die eben morgens ab 5 Uhr den Löwenzahn gezeigt hat, wie er aufgeht. Er hat es genau katalogisiert, wann machen die Pflanzen wieder zu Mittag, dass die eben die Ringelblume, die blüht auf um 7 Uhr, schließt aber ihre Blüten wieder um 14 Uhr. Und der hat eine Blumenuhr gehabt und man sagt, der konnte mit einem Blick aus dem Fenster seine Taschenuhr auf 5 Minuten genau stellen.
Wahnsinn.
Ist auch toll.
Ja, total faszinierend.
Also absolut faszinierend. Und die Unterschiede zwischen diesen Tagblühen und den Nachtblühen, die sind schon auch erheblich. Also die Tagblüher, die sind ganz oft gelbe, orange, rote Pflanzen oder rote Blühpflanzen. Die duften oft ganz gut, schließen dann in der Nacht auch noch ihre Blüten zu. Wie die Ringelblumen zum Beispiel, sind oft freundliche Pflanzen, sie wirken freundlich, sind Wundheilpflanzen dabei, schöne Pflanzen. Und dann gibt es Nachtblüher, die haben dann schon Dunkelheit und Nacht im Namen, gell? Wie der Stechapfel eben, hat es jetzt nicht im Namen, aber der heißt auch Mondscheinkraut oder Himmelsgefahr, Nachtgespenst. Ja, also da sieht man schon, das ist eher was Gefährliches. Das sind Blüten, die sind weiß oder lila, violettblau, wo sie eben der Mond gegenspiegeln kann. Die sind oft Giftpflanzen, haben oft auch noch eine psychische Wirkung. Die sind natürlich attraktiv für alle Nachtschwärmer. Nachtschwärmer, ja, vielleicht auch für die auf Zwurfürs. Der Stechapfel war ja eine sehr altbekannte halluzinogene Pflanze ist. Während als Nachtschwärmer aber gern mag, das sind eben Motten, Nachtfalter. Und diese Nachtpflanzen zu haben, das ist dann wichtig, wenn man Fledermäuse haben möchte. Weil man kann nur dann Fledermäuse unterstützen, wenn man auch Pflanzen hat, die in der Nacht blühen. Und deswegen ist so ein Stechapfel, der ja als Unkraut gilt eigentlich, weil er zwar sehr schön ist, ne, aber nur in der Nacht und giftig ist er auch noch und wächst irgendwo in so Schuttfluren. Deswegen ist der gerade in der Stadt gar nicht so schlecht zu haben, weil er für Motten und für Nachtfalter eine sehr willkommene Speise ist und die wiederum die willkommene Speise für die Fledermäuse sind, die immer weniger werden in unseren Städten.
Habe die Ehre, 10:48 Uhr, gleich 10 Minuten vor 11 Uhr. Wir sind bei den Pflanzen der Nacht und die, es gibt welche, die haben eben die Nacht schon im Namen, nämlich die Nachtschattengewächse.
Die Nachtschattengewächse, richtige Hexenpflanzen.
Klingt
ganz
unheimlich.
Klingt furchtbar unheimlich und doch fast, ja, ganz viel Leute essen fast jeden Tag ein Nachtschattengewächs.
Ehrlich?
Ja, die Kartoffel.
Also.
Die Kartoffel ist tatsächlich ein Nachtschattengewächs. Kartoffeln sind ja auch giftig. Man isst ja nur die Knolle, die im Boden ist, die Brutknolle. Die Früchte, das sind Beeren. So grüne Beeren, die sind tatsächlich giftig, halluzinogen. Und man weiß auch, wenn man Kartoffel isst, die schon grün ist. Ja, so manchmal ist, sind sie so ein bisschen grün, die Kartoffeln.
Ja.
Und das, wenn man in den Mund nimmt, dann kriegt man einen trockenen Mund. Einen trockenen Mund, die Pupillen werden weiter. Das ist so wie eine leichte Tollkirschenvergiftung. Also tatsächlich ein Halluzinogen. Es ist eine Giftpflanze. Und man sieht das auch richtig schön schon an den Blüten. Kartoffelblüten sind ja wunderschön, diese weißen Blüten mit innen so einem kleinen Sporn drin, einem gelben, können auch einmal ins Lilane gehen, so ein bisschen changieren, ganz typisch, aber das Strahlende, so ein unnatürliches Strahlen, die sind ja so schön, dass die Marie Antoinette die ernten hat lassen, die Blüten, damit sie sich ins Haar stecken hat können. Aber natürlich, wenn oben nichts ist, ist unten auch nichts und damit war die Ernte kaputt, weil die ganzen adligen Damen damals die Kartoffeln ins Haar gesteckt haben.
Das ist die gesagt hat, wenn das Volk kein Brot hat, soll es Kuchen essen.
Ja, genau. Und die Kartoffeln hat sie als Schmuck in die Haare. Also, schwierige Sache. Grundsätzlich Nachtschattengewächse. Es gibt sehr viele Nahrungspflanzen. Also Kartoffel gehört dazu, es gehört die Tomate dazu, Paprika gehört dazu, Aubergine gehört dazu. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Giftpflanzen, angefangen von schwarzer, bittersüßer Nachtschatten, die Tollkirsche, die Alraune gehört dazu, das Bilsenkraut, der Stechapfel, also giftige, gefährliche Pflanzen. Und die Nachtschattengewächse waren schon in der Antike bekannt und sehr, sehr wichtig. Sowohl als Rauschmittel in der Antike bei den Griechen, Römern, Arabern, Hebräern. Die wussten also, dass die halluzinogen wirken. Sie kannten die Pflanzen aber auch tatsächlich in ihrer Verwendung als Heilpflanzen. Gerade die Alraune ist ja eine ganz, ganz, ganz große, alte, bekannte Heilpflanze, die man in Ägypten schon für Anästhetiker verwendet hat, um operieren zu können. Die wussten genau, wie viel darf man einsetzen davon, damit der Patient nicht nur die Operation überlebt, sondern bitte auch noch schmerzlos. Ist nicht so zu uns gekommen, die Alraune als Heilpflanze in der Verwendung als Nachtschattengewächs, weil sie doch diesen menschenähnliche Wurzel hatte und zu sehr als Hexenpflanze verschrien war. Ne? Diese Hexenpflanzen, viele Nachtschattengewächse, die eben giftig sind, die gefährlich sind, wo man sagt, die aber auch heilkundlich eingesetzt werden, galten eben als Hexenpflanzen. Zum Beispiel der schwarze Nachtschatten, der auch Mondscheinkraut heißt. Das ist bei uns eine kleinere Pflanze, bei uns so 10 bis 30 Zentimeter wird. Je heißer es wird, im Mittelmeerraum, da kann der auch mal 70 Zentimeter werden. Und der ist ganz komisch. Der schaut so ein bisschen dreckert aus, überlaufen, hat schwarze Beeren, tiefschwarze Beeren. Wenn es ganz heiß ist, außenrum in Zentralafrika wächst er zum Beispiel, dann zersetzen sich in den Beeren die Alkaloide und der kann gegessen werden. Bei uns ist er tödlich. Die weißen Blüten, die so strahlen, die so schön sind, ja, schaut, ist komische Zweierbeziehung. Ne? Das Weiß und Schwarz, wo ja beides keine Farben sind, in einer Pflanze. Und das war im Altertum schon eine ganz, ganz wichtige Pflanze, die ja im Garten der Hexengöttin Hekate gewachsen ist. Und den hat man verwendet, pharmazeutisch im alten Griechenland, um Totgeburten auszutreiben. Also ein wirklich ganz wichtiges gynäkologisches Wissen, was damals die Ärzte konnten. Und dann, wenn natürlich im Mittelalter eine Frau den verwendet hat, um Totgeburten auszutreiben, damit Wehen zu provozieren, ne, und das Ganze rundherum, dann muss das ein Hex gewesen sein. Das war ja nicht Gott gewollt. Deswegen diese ganzen Nachtschattengewächse wurden mit großer Vorsicht angesehen, galten als Hexenpflanzen, weil es eben durch ihre Giftwirkung große Heilpflanzen waren auf der anderen Seite. Also auch eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Der Name Nachtschatten, also die Nacht ist mit drin, das ist klar, aber quasi nur ein Schatten machen wir auch noch dazu in dem Namen. Also wo kommt das her? Welche Bedeutung hat das? Weiß man das?
Das hat eigentlich die Bedeutung, es kommt daher, dass wenn man den einnimmt, das bezieht sich tatsächlich auf diesen schwarzen Nachtschatten. Das ist der eigentliche Nachtschatten. Und wenn man den einnimmt, dann würde man seinen eigenen Schatten beherrschen können, dass der in der Nacht sich alleine bewegt, ohne einen selber. Das ist eine Art Halluzination oder tatsächlich ein psychedelischer Einfluss der Pflanze, dass man so ein Out-of-Body-Vision hat. Man geht als Schatten aus sich raus, deshalb Nachtschatten. Da sieht man schon, was die an psychedelischer Wirkung eigentlich haben. Aber eben alle tödlich giftig. Gibt aber auch Pflanzen in der Nacht, die eben nicht tödlich giftig sind. Zum Beispiel die Mondviole. Ganz eine freundliche kleine Pflanze. Naja, so einen Meter hochwertig ungefähr, heißt auch botanisch nach Mond, nach dem Mond Lunaria rediviva, duftet nach Flieder. Die wohnt bei uns an Berghängen, da wo es so ein bisschen feucht und nass ist, zum Beispiel im Höllental, wo es unten unterhalb der Klamm ist, feucht, nass, dunkel, wildes Silberblatt. Und die schaut wunderschön aus, blüht zwar untertags, aber in der Nacht duftet sie besonders, und wenn dann die Kapseln aufspringen, dann bleibt innen eine Scheidewand stehen und die ist silbrig wie der Mond.
BR Heimat, habe die Ehre.
Habe die Ehre. Zu Gast ist heute unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Nachdem die Widerloch bloß jetzt schon spielen angefangen hat, lassen wir es noch fertig spielen und dann ratschen wir über die Nacht in der Mythologie mit ihren Pflanzen. Jetzt reden wir über die Nacht, über antike Götter von Tag und Nacht.
Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt, in die Mythologie zu schauen. Was haben denn die Antiken oder die Leute früher in der Antike über die Pflanzen schon gewusst? Dieses Pflanzenwissen haben es meistens irgendwo mythologisch verpackt, um das weitergeben zu können. Und dieser ganze, ja, mythologische Reigen erzählt uns, finde ich, immer sehr, sehr viel über das Wesen, über die Heilwirkung von Pflanzen und wie die auch kulturell eingeordnet wurden. Und wenn wir uns jetzt einmal die Nacht anschauen, dann können wir damit beginnen, wer ist denn die Nacht? Und die Nacht hat natürlich eine Personifikation bei den Griechen gehabt. Die haben ja den interessantesten Götterhimmel, wie ich finde, sehr nachvollziehbar. Und da ist die Göttin Nyx, kennt man auch das Wort, ne? Das ist die Nacht. Und die Nacht, ganz gefährliche Göttin, sogar der Zeus soll vor der Angst gehabt haben. Gell? Also wenn schon der Chef Angst hat vor einer. Die hat drei Kinder gehabt. Das war einmal die Mondengöttin, die Selene. Die hatte 50 Töchter mit einem König, den sie in ewigen Schlaf versetzt hat, um immer wieder eine Tochter mit ihm zu zeugen. Dann war es der Sonnengott Helios, war auch ihr Sohn. Das ist der immer den Sonnenwagen über den Himmel gelenkt hat. Tag und Nacht hat er so gemacht. Vier Hengste. Vor ihm ist seine Schwester Eos gegangen. Die Eos, die Morgenröte. Und hinter ihm folgte dann die Selene als Abend, die den Mond wieder gebracht hat. Und was ich so schön finde, die Geschichte, es gibt ja auch das Sonnenröschen Helianthemum numerulatum. Das ist so eine kleine gelbe Pflanze. Und die öffnet tatsächlich ihre Blüten am Morgen, wenn die Sonne scheint, und blickt in den Osten. Und dann dreht sie das Blütenköpfchen mit, ja, im Sonnenlauf bis zum Westen. Und wenn die Sonne untergeht, tschupp, dann macht es zu. Und wenn die Wolken die Sonne verdunkeln, tschupp, dann macht es auch zu. Ihre sonnengelben Blüten. Die soll ja entstanden sein aus einer Nymphe, aus der Nymphe Clytia. Die war so verliebt in den Helios und hat immer geschaut, wenn er aufgegangen ist, und dann hat sie den ganzen Tag hat sie ihm nachgeschaut, und er hat aber überhaupt nicht auf sie geschaut, gell? Und irgendwann ist sie vor Gram vergangen und wurde zu einem Sonnenröschen. Ach. Und schaut, und da schaut es heute noch, so nach dem Motto. Ja, die Eos, auch ganz spannend, die Eos, die Morgenröte, und die soll ein Kleid aus feinem Safran getragen haben. Und die hat dann mit ihren Rosenfingern den Morgen herauf beschworen und mit Safran ihr Mantel den wunderschönen Morgenhimmel bereitet. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil der Safran, Crocus sativus, ein ganz wertvolles Gewürz, ist der ein goldenes Gewürz mit Gold aufzuwiegen. 7 Gramm, ein Gramm kostet ungefähr 7 bis 25 Euro. Das ist voll viel, gell? Aha. Das ist also sehr teuer. Und der Safran bewirkt, dass man aus der Dunkelheit wieder in den Tag gehen kann. Er ist ein Gewürz, das einen fröhlich stimmt, Frohgemut, wird teilweise sogar bei Depressionen eingesetzt, heilkundlich, ist aber auch giftig. Also mit Safran kann man jemanden umbringen.
Tatsächlich?
Gab es Todesfälle, und zwar überliefert aus der römischen Antike, weil die es nämlich übertrieben haben. Die waren so reich, dass sie puren Safran in Wein zu sich genommen haben, weil sie ja so viel Geld hatten, und die sind dran gestorben. Also tatsächlich ein Nervengift, aber in geringer Dosierung, und der ist so teuer, dass man eigentlich kaum überdosierend, in geringer Dosierung bewirkt er eine Stimmungsaufhellung. Deswegen nimmt man auch so gerne zur dunkelsten Winterzeit. Safrangebäck ist um Weihnachten rum zur Wintersonnenwende, wenn die Tage so dunkel sind, das Mittel, um wieder fröhlich zu werden. Und es ist auch das Mittel, wenn man morgens einfach nicht ins Rapp kommt. Wenn man dastehen muss, wenn man was darstellen muss und man ist immer noch so müd und erschlagen, wenn man die Müdigkeit nicht los wird. Und es ist auch ein Mittel, um nach schweren Krankheiten wieder auf die Füße zu kommen und wieder in den Tag hinauszugehen. Passt also sehr gut. Jetzt haben wir wieder die Antike, die uns erzählt darüber, was die Götter mit den Pflanzen machen und wie sie tatsächlich wirken.
Hat Safran irgendeinen Geschmack? Ist das jetzt ein Genussmittel oder ist es rein...
Er hat einen Eigengeschmack. Ich finde, er hat einen, er schmeckt ein bisschen fruchtig, leicht bitter, aber nicht so, dass er hervorsteht. Wenn es bitter wird, dann ist es zu viel. Fruchtig, vielleicht ein bisschen harzig am Ende noch. Eine leicht frische Note, also ganz ein eigener, feiner Geschmack.
Also man nimmt ihn als Gewürz oder nur als Heilmittel? Also, oder
man nimmt ihn tatsächlich als Gewürz. Safran macht den Kuchengel, weil er eben so eine schöne gelbe, goldene Farbe macht. Ich meine, das eine ist die Verfärbung oder die Färbung, die er bewirkt, aber er ist tatsächlich als Gewürz, als Heilmittel zu sehen. Das werden wir im November sprechen wir ja über die Gewürze dann und über das Einkochen. Und da werden wir sehen, die Gewürze, die verwendet werden, das ist nicht nur für den Geschmack, sondern Gewürze verwendet man tatsächlich aus heilkundlicher Sicht oder um etwas haltbarer oder stabiler zu machen. Und da gehört der Safran ganz deutlich hinein. Diese Eos übrigens wird also noch spannender, die hat zwei Söhne gehabt. Das ist einmal der Hesperos, das ist der Abendstern, und der Phosphorus, der Morgenstern. Und die finden wir auch beide wieder in der Pflanzenwelt. Es gibt nämlich eine Pflanze, die heißt Hesperis matronalis, also der Abendstern oder der Frauenabendstern, wäre das die Übersetzung. Und das ist die Nachtviole. Und die Nachtviole ist auch eine, ein Kreuzblütler mit lilanen Blüten, kann ins Weiße gehen und die fängt tatsächlich am Abend zum Duften an. Ein wunderbarer Duft, der entspannt, der schlaffördernd ist und der auch wieder eine sehr angenehme, ruhige Stimmungslage im Gehirn bewirkt. Also eine psychisch wirkende Pflanze, nicht, dass man platt ist, nicht, dass man aufgekratzt ist, sondern dass man in Ruhe zur Ruhe kommt und das Ganze in guter Stimmung. Also eine tolle Pflanze, sollte man unbedingt rund um die Terrasse pflanzen, dann hat man guten Duft am Abend und eine schöne Stimmung.
Ist eine Bauerngartenpflanze?
Ist eine klassische Bauerngartenpflanze, man hat schon gewusst, was wichtig ist. Und dann gibt es noch den Phosphorus, eben der Morgenstern, ein ganz reizender Gott, der hat Kränze gemacht für die Fruchtbarkeitsgöttin Demeter und der hat auch den Sonnenwagen morgens hergerichtet, immer, er hat also einiges zu tun gehabt, der Phosphorus. Phosphor, der Leuchtende, der Morgenstern. Man wusste eben nicht, dass Morgen- und Abendstern das Gleiche sind. Das ist ja die Venus, ne? Die sieht man eben morgens und abends. Aber Phosphorus, da gibt es eine Pflanze, die Phosphor in sich trägt tatsächlich. Das ist nämlich die Pfingstrose, Peonia officinalis. Gichtrose, Benediktinerrose heißt es auch. Bauerngartenpflanze, kennst du, wunderschöne Pfingstrosen. Haben so rötliche, rosane, lilane Blüten, ein bisschen ins Weiße einmal. Bei uns in Mitteleuropa gibt es einen Standort in den Chiemgauer Alpen und am Gardasee wächst es natürlich ganz viel. Das Spannende ist aber, sind die roten Samen der, von der Pfingstrose. Und die haben Phosphor drin und die leuchten nachts.
Ach, was?
Die kann man also anstrahlen tatsächlich und dann leuchten die von allein nachts. Und was ich so interessant gefunden habe, diese Samen waren in der Antike und auch im Mittelalter ein großes Mittel gegen Angst, gegen nächtliche Ängste, gegen Albträume. Und Kindern hat man Samenketten umgelegt, also diese Samenkapsel, wenn die geöffnet ist, die hat man an der Bantel gebunden und dann als Kette umgelegt unter das Gwantal. Und zwar gegen das Froseln. Kennst du den Ausdruck?
Also wenn Krämpfe.
Wenn ein Säugling dolligt, dann lernt es manchmal mit die und schlaffen, dann ist manchmal mit die Feistel so zittern.
Ja.
Das nennt man Froseln. Also kein Krampf, sondern einfach so ein wohliges Knuffeln. Und da hat man gesagt, das war von den Freisen, das sind so Schreck Druden, so Schreckgespenster, Schreckhexen, die machen Krämpfe bei den Kindern, die können die Kinder verhexen, verzaubern, krank machen. Und das ist der erste Vorbote, dass die irgendwo da sind. Und da hat man dann die Samenketten umgelegt als entkrampfendes Mittel, als entspannendes Mittel, hat tatsächlich auch gewirkt und das Fröseln hört auf.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Tag und Nacht, auch über Mondphasen, über Pflanzen, die am Tag blühen, Pflanzen, die in der Nacht blühen. Gibt es auch Heilpflanzen, die für einen guten Schlaf sorgen?
Gibt es tatsächlich einige, wobei es immer ganz klar darauf ankommt, was der Hintergrund für einen gestörten Schlaf ist. Ne? Ganz grundsätzlich waren wir ja beim Tag und Nacht, also der Mond hat schon mal einen Einfluss, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ja x Studien, ob der Mond einen Einfluss hat oder ob er keinen Einfluss hat. Momentan ist so die neueste Erkenntnis, dass an Abenden rund um einen Vollmond braucht man durchschnittlich 5 Minuten länger zum Einschlafen, schläft 20 Minuten weniger und die Tiefschlafphasen sind um 30% verkürzt. Und außerdem ist der Melatoninspiegel beim Vollmond niedriger, auch wenn man sich in Räumen befindet. Wir haben ja zuerst gesagt, das Licht beeinflusst die Bildung von Melatonin und wenn Vollmond ist, auch wenn wir es nicht direkt sehen, erstaunlicherweise, kann das sein, dass wir darauf reagieren. Mhm. Ganz, ganz, ganz grundsätzlich gibt es schon erst einmal Pflanzen, die mit allen Arten von Schlafstörung so ein bisschen wirken können. Das ist die Passionsblume zum Beispiel. Die ist einfach ein Mittel zur Beruhigung. Die Passionsblume kommt aus den USA, hat ja konzentrische Kreise in der Blüte, 10 Kreise ineinander. Wenn man da reinschaut, schaut es eher aus wie ein Meditationsbild, wie ich finde. Mhm. Ich finde immer, man kann eine Passionsblume auch anschauen, um zur Ruhe zu kommen. Das hat ihren Namen ja daher, dass die Mönche, entdeckt haben als Erste, die haben da gleich die Leidensgeschichte Christi in dieser Blüte gesehen.
Ach so, wild, drum der Rani.
Ja, nämlich der Strahlenkranz rundherum ist die Dornenkrone, dann hat die Griffel, das sind die Kreuzigungsnägel, umgeklappte Blütenblätter, das sind die Lanzenspitzen von den Soldaten, die Staubfäden sind Geißeln und dann hat man noch innen drin eine Martersäule und am Blütengrund 5 Tropfen wie die Wundmale. Also sehr, sehr, sehr starke Wirkung, ne? Wenn man das meinen möchte. Aber es hat tatsächlich auch eine interessante Wirkung. Die wirkt nämlich nach Forschungen auf einen sogenannten GABA-Rezeptor. Da werden Stressreaktionen im Körper verarbeitet und das kann den beruhigen. Also eine entstressende Pflanze, die damit den Schlaf bringt, ist kein Schlafmittel. Ne?
Wie kann man die verwenden? Gibt es da einen Tee? Oder?
Da kann man einen Tee machen, da kann man einen Sirup draus machen. Die gibt es tatsächlich zu kaufen. Ganz interessant. Oder man kann es anschauen. Also ich finde, meditativ zur Ruhe zu kommen, ist schon mal was Wichtiges. Was ich beim Anschauen als sehr, sehr schön finde, das ist eine Pflanze, die man nicht mehr verwenden kann. Die schaut nämlich aus wie ein Stubenwagen mit einem Bubberl drin. Und zwar ist es die Frauenschuh-Orchidee. Kennst vielleicht, ist in der Pupplinger Au eine wunderschöne Orchidee. An die Flüsse entlang, in den Berg haben wir es manchmal, eine sogenannte Flaggschiffart, weil die so bekannt ist, dass man sie herzeigen kann wie ein Flaggschiff und sagen, das ist ein ganz wichtiges Biotop, das müssen wir schützen. Mhm. Und diese Frauenschuh-Orchidee wurde in der frühen Neuzeit, im Mittelalter, heilkundlich verwendet, wenn Kinder nicht schlafen konnten, wenn die nachts aufgewacht sind und einfach wie taghell da gestanden sind. Dann hat man aus den Blüten eine Weinzubereitung gemacht, für die Kinder, man sieht es ja schon, das ist eher mittelalterlich, damit die dann einschlafen können. Also gekocht, ohne Alkohol in dem Fall allerdings. Und ich finde es so schön, diese Blüte anzuschauen, dass es eben ausschaut wie ein Stubenwagen. Also die Signatur der Pflanze kann darauf hinweisen, was sie für eine Heilwirkung hat. Und eine andere Pflanze, die tatsächlich eine sehr deutliche Nachtsignatur hat, und die trägt es auch im Namen, das ist die Königin der Nacht. Kennst die Königin der Nacht wahrscheinlich schon?
Ja, natürlich.
Ja, das Strahlen der Sonne vertreibt die Nacht. Singt ja bei Mozart die Königin der Nacht in der Zauberflöte. Aber die Königin der Nacht ist eigentlich eine Kaktee. Das ist eine Kaktee aus den USA. Schaut fad aus eigentlich. Das sind wie so ein Schlangenstab, der sich windet. Pro Jahr kommt wieder ein Glied dazu an so einem runden Wurmfortsatz, so ein komisches Grüngrau. Aber einmal im Jahr, und zwar rund um die Sommersonnenwende, blüht sie auf. Und ist eine wunderschöne, weiße, große Blüte, hat einen Durchmesser von bestimmt 7 cm. Einmal im Jahr erscheint die Blüte nur für eine Nacht und die blüht auf um 10 Uhr abends und die Blüte, die schließt sich wieder so um 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Also die blüht nur in der Nacht, ist natürlich ganz klar für Nachtinsekten als Heilmittel. Und die kannte man schon bei den Azteken als Heilmittel. Man hat die genommen bei Menschen, die nachts Herzerscheinungen haben. Herzkrämpfe ist ein großes Herzheilmittel. Nachts nicht schlafen zu können wegen Herzrasen, immer Herz und in der Nacht. Schlafstörungen, die mit Ängsten zusammenhängen, mit Herzängsten, da ist die das große Heilmittel. Und die muss tatsächlich nachts gesammelt werden, während der Zeit rund um die Sommersonnenwende.
Spannend. Als Beruhigungs- oder als Schlafmittel kennen natürlich, ich denke mal, die meisten den Baldrian.
Kennen die meisten den Baldrian, wobei der Baldrian auch nicht so das direkte Schlafmittel ist. Na, man schläft nicht ein, sondern man wird eher entspannt. Es ist das Mittel der Hingabe, sagt man. Die Hingabe an etwas, was man tun möchte und in Ruhe tun sollen kann. Es ist ein Mittel aus der Klosterheilkunde. Da wurde es nicht nur eingesetzt, eben zum Mittel des Schlafs, um schön in den Schlaf hineinzukommen, um sich den Schlaf hingeben zu können, sondern man ist dann mit auch ausgeruht, um sich seiner Arbeit hingeben zu können, hingebungsvoll etwas zu tun. Und daneben übrigens ist es auch ein Aphrodisiakum. Man mag eigentlich nicht mehr so gesehen. Mhm. Und das ist vielleicht im Kloster auch nicht ganz schlecht, wenn man da keine Lust mehr hat. Also auf die Arbeit und aufs Schlafen. Das auch passen. Was wichtig ist, wenn man den einsetzen möchte, den Baldrian, er wirkt tatsächlich erst nach 3 Wochen. Man nimmt ja die Wurzeln, man macht da einen Tee draus zum Beispiel. Es ist aber erst nach 3 Wochen eine Wirkung zu erwarten. Und was besonders gut ist am Baldrian, ist, wenn man ihn nicht nur die Wurzel nimmt, sondern wenn man auch die Blüten sammelt dazu. Das ist eigentlich die große Indikation, weil die Blüte ist so eine lila Blüte, eine sehr schöne, erscheint im Mai bis Juli in sumpfigen Stellen. Und wenn man drauf riecht, das riecht gar nicht gut. Das riecht nach Schweiß. So richtig wie menschlicher Schweiß. Und wenn man jetzt eine Blüte mit rein tut in den Tee und man nimmt den Tee mit zum Bett und man ist ganz alleine und hat den Tee da stehen, dann hat man die Empfindung, wie wenn noch jemand bei einem wäre und man ist nicht mehr alleine. War vielleicht für die Klöster auch ganz wichtig, dass die eben nicht alleine in ihren Zellen waren, sondern dass sie jemand behütet und beschützt hat. Einfach da war bei einem.
Sehr spannend. Weil wir gerade von Schlafmitteln kommen, jetzt nicht sagen, aber von Pflanzen, die den Schlaf verbessern oder das Einschlafen oder das Durchschlafen erleichtern. Der Geruch kann viel ausmachen.
Der Geruch kann ganz, ganz viel ausmachen. Wenn man starke Duftpflanzen hat im Schlafzimmer, da kann man einfach nicht mehr schlafen. Der Jasmin zum Beispiel ist eine typisch nachtblühende Pflanze. Ein wunderbarer Duft, sehr entspannend, aber ist die ganze Nacht dröhnt auf einen richtig dieser Duft ein und man kann nicht in Ruhe schlafen. Ne? Obwohl es eigentlich ein sehr schöner Duft dieses Nachtblühers ist. Es macht einen eher wild. Noch dazu ist der Jasmin zum Beispiel fürs Schlafzimmer keine gute Pflanze, weil normalerweise deren ja Pflanzen tagsüber mit der Photosynthese Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben und nachts, wenn kein Licht ist, dann geben sie nämlich Kohlendioxid ab und nehmen Sauerstoff auf. Es gibt nur zwei Arten von Pflanzen, die das nicht machen. Einmal sind es Aphodilgewächse und einmal sind es Crassulaceen, also Dickblattgewächse. Die geben tatsächlich nachts auch Sauerstoff ab. Und zu diesen Dickblattgewächsen, da gehört die Kalanchoe, das flammende Kätchen, das kennst du vielleicht in verschiedene Farben, gibt es das mit Rot, Gelb, Blau, Orange und Weiß. Weiß wäre jetzt schön, weil es so eine Mondenfarbe wäre. Und wenn man im Schlafzimmer ein flammendes Kätchen stehen hat, dann gibt es nachts Sauerstoff ab. Man kann also besser atmen. Und noch dazu führt es baubiologisch zum Abbau von Schadstoffen in der Luft. Also das wäre schon mal ganz, ganz gut. Oder man könnte auch eine Aloe Vera reinstellen, auch eine sehr schöne Pflanze, eben ein Aphodelgewächs hier. Und die nimmt auch nachts den Kohlendioxid auf und tut Sauerstoff ausatmen. Und noch dazu entgiftet sie die Raumluft von Benzol. Also auch nicht schlecht. Und es heißt, sie wirkt gegen Hexerei, besonders bei Dunkelheit.
Das schaut auch nicht. Der Mond hat Einfluss auf unser Leben, der Mond hat Einfluss auf die Natur und das haben die Leute schon vor vielen tausend Jahren gewusst. Es gibt Orte in Europa, die sind irgendwie nach dem Mond auch bezeichnet.
Die sind nach dem Mond bezeichnet und das sind tatsächlich Mondkarten richtig gehend. Das finde ich ja unglaublich spannend. Man hat den Mond ja auch gebraucht für Aussaat, um die Zeit festzulegen. Es war ja der einzige Kalender, den man hatte. Mhm. Die älteste bekannte Darstellung ist ja die Mondscheibe von Nebra, wo man die Plejaden drauf hat und man weiß genau, wann sind die Aussaattermine, da ist der Mond dargestellt. Es gibt aber wohl eine noch ältere Darstellung vom Mond, und zwar eine richtige Karte vom Mond, in dem diese Mare Humorum dargestellt sind und Mare Trisium, also diese Meere auf dem Mond. Das ist in Irland, in North heißt es, das ist ein Hügelgrab, wird es bezeichnet, also ein astronomischer Komplex, und der ist so, das sind ja 17 kleinere Hügel und ein großer, die sind so konstruiert, dass es genau der Mond mit seinen verschiedenen Phasen ist, und Felszeichnungen drin sind tatsächlich die Oberfläche des Mondes. Das muss Kalk, ein weißer Kalk drin gewesen sein, damit man das dargestellt hat. Also die haben vor über 5000 Jahren den Mond schon darstellen können. Unglaublich spannend. Und was also auch ganz witzig ist, eine Darstellung des Mondes tatsächlich mit den Mondphasen, das findet sich in Bayern, im Franken, und zwar ist es der Druidenhain bei Wohlmannsgsees. Und da hat man schon zuerst gesagt, ja, das haben die Druiden hergerichtet, die einzelnen Felsen, die in diesem Wald drin sind. Das ist aber tatsächlich eine natürliche, ein Zufall, dass diese Felsen genauso stehen wie die Mondphasen, dass man da die Mondphasen ablesen kann, was natürlich ein spannender Zufall ist, aber man konnte keine Bearbeitungsspuren finden. Und das bringt natürlich jetzt wieder einige sehr romantische Ideen mit sich, wie man da gefeiert haben könnte oder wieder gefeiert wird. Die Anordnung von Steinen ist tatsächlich ein Sternenobservatorium, und es gibt einen Sternenstein und 13 parallele Reihen in mit vier Dolomitfelsen als Mondkalender. Also unglaublich eigentlich, was da steht. Mhm. Ganz natürlich. An künstlichen Mondendingen in München gibt es die Mondstraße. Die ist also richtig schön, das ist Klein-Venedig. Falls du das noch nicht gesehen hast, du musst da mal vorbeigehen. Aha. Die Anwohner freuen sich furchtbar, wenn ganz viele Leute immer kommen. Aber es ist wirklich eine Attraktion, wenn man es einmal gesehen hat. Der schönste Fleck in Untergiersing. Das hat so einen Mondsichel-ähnlichen Verlauf. Und der Auer Mühlbach läuft durch. Und es ist ja sehr, sehr schön und spannend, wie ein kleines Venedig, diese Mondstraße. Und dann gibt es noch den Mondbrunnen, gar nicht weit weg von uns jetzt. Es ist in der Kurt-Hertel-Passage in der Ludwigsvorstadt auf der anderen Seite von die Gleise drüben, zwischen Sonnentor und Mondplatz. Und dieser Mondbrunnen, das ist ein schwarzer und ein weißer Granit mit 7x4 kreisförmigen Steinen, durch die das Wasser durchläuft. Und da sind alle Mondphasen dargestellt. Schaut wunderschön aus, und eben das Sonnentor, wo nur zur Mittagszeit ein Sonnenstrahl durchfallen kann und dann den Weg dahinter beleuchtet. Also sehr, sehr schön, muss man unbedingt anschauen. Eine moderne Interpretation, aber toll. Die meisten Leute sehen es leider nicht. Am meisten würdigen ihn die Kinder, die drüber hupfen. Ja, ist auch wirklich wichtig. Und dann gibt es noch den Mondscheinweg in München. Das hat jetzt aber nichts mit dem Mond zu tun, sondern eher mit der Tageszeit. Der Mondscheinweg, der ist im Norden von München in der Trinkelsiedlung. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat es 20 sogenannte Mondscheinsiedlungen gegeben. Nicht, weil der Mond draufgeschaut hat, sondern weil die Häuser schwarz gebaut worden sind am Abend nach der Arbeit in der Nacht. Also Schwarzbauten. Und das hat die Stadt geduldet wegen Wohnungsmangel nach dem Krieg. Und in dieser Trinkelsiedlung auf der Schafwiesen, da hat eben ein Gast und Landwirt aus Untermenzing die Leute ermöglicht, über 100 Familien, dass sie da bauen können. Meistens Kriegsflüchtlinge, Heimatvertriebene. Mhm. Und diese Siedlung hat eben ab 1953 einen Strom gehabt, ab 1973 haben sie Wasser auch noch gehabt. Man kann sich vorstellen, so lange kein Wasser, gell? Mhm. Und ab 2002 hat man einen nachträglichen Bebauungsplan gemacht und da ist eben auch der Mondscheinweg benannt worden. Also Mondscheinweg passt. Und dann gibt es südlich von München, bei Kochel, gibt es den Mondscheinfilz.
Aha, was ist das?
Der Mondscheinfilz, das ist ein Hochmoor im Kochelseebecken. Das stammt noch aus der Isarvergletscherung. Und wo sich das Eis zurückgezogen hat, ist ein Schmelzwassersee entstanden, wo das der Kochelsee ja ist. Mhm. Und diese, ja, dieser Filz, dieses Moos, heißt eben Mondscheinfilz, weil da sind ganz viele so kleine Wasserflächen drin und wenn der Mond scheint, dann leuchtet es in der Nacht richtig schön. Also einer der schönsten Moorkomplexe und in diesem Mondscheinfilz passt eigentlich gar nicht, wächst der Sonnentau, dass wir mal wieder zu unseren Pflanzen kommen. Der Sonnentau, gefährlich, eine fleischfressende Pflanze. Nichts gegen die, also dir da aber nichts. Also du bist doch ein zu großer Happen, gell? Mhm. Ja, das vertragt er nicht.
Aber
das.
Dann Finger wegbeißen? Nein, kann er nicht.
Nein, das kann er nicht. Nein. Bei deinen zarten Fingerchen vielleicht, gefährlich, ne? Aber eigentlich backt er eher so Mückerl. Mhm. Und der Sonnentau, der hat ja wie rote Löffelchen an den Blättern. Oder die Blätter schauen aus wie rote Löffelchen. Und da sind Tautropfen dran. Das sind aber keine Tautropfen, das ist ein Fangschleim. Und da bleiben Mücken, Drohbapper, kleine. Und dann kann der das Innere der Insekten auflösen und auszuzeln praktisch. Und es bleiben nur die Karkassen drauf, also dieser Chitinpanzer. Und der nächste Regen spült sie wieder weg und er kann wieder was Neues fangen. Braucht der Sonnentau unbedingt, weil an die Standorte, wo er ist im Moor, da kann er keine Mineralstoffe und keine Nährstoffe über den Boden aufnehmen, Moorboden ganz sauer, sondern er musste das eben anders zuführen und das macht er über den Insektenfang. Auch sehr praktisch. Also der Sonnentau.
Ist das die einzige fleischfressende Pflanze, die jetzt natürlich in Bayern vorkommt? Oder gibt's da
noch? Nein, wir haben drei verschiedene. Es gibt einmal den Sonnentau eben und dann gibt es noch das Fettblatt. Und zwar das Fettblatt gibt es als Alpenfettblatt und als gewöhnliches Fettblatt. Das gewöhnliche Fettblatt, das hat eine lila Blüte, das Alpenfettblatt, das hat eine weiße Blüte. Die haben so lanzettartige Blätter, die auch, ja, wie es wieder einen Fettglanz haben, das ist auch wieder der Fangschleim. Und da bleibt es nicht an dem Tropferle hängen, sondern das bleibt an der Blattfläche hängen und dann rollt sich das Blatt zusammen und dann wird das Insekt da auch wieder auszuzelt praktisch. Der wohnt nicht im Moor, sondern eher an ganz sumpfige, nasse Stellen, wo auch wenig Nährstoffe im Boden sind. Und das Alpenfettblatt findet man eben drum in die Berg. Und das Gewöhnliche in Flussniederungen, in der Pupplinger Au ist zum Beispiel, ist aber relativ selten geworden. Das Alpenfettblatt findet man nur eher, aber das Gewöhnliche ist selten geworden. Einfach, weil diese Sumpfstandorte trockengelegt wurden und das dann kein Zuhause mehr hat. Mhm. Ganz einfach.
Sehr spannend.
Mondschein. Mondorte. Es gibt noch ein Mondscheinholz. Das Mondscheinholz bei Pfaffenhofen. Da ganz gefährlich soll es da sein. Das sollen feurige Männer gewesen sein. Gell? Und die haben das immer erhellt von innen. In der Nacht ist wie wenn der Mond aufgegangen wäre in diesem Holzstückel. Und jeder, der gebannt dahin blickt hat, den haben sie von dem erst Besitz ergreifen können und haben mit denen, in denen er in ihre Häuser gehen können, und haben die in Furcht und Schrecken versetzt. Mondscheinholz bei Pfaffenhofen. Harmloser ist der Mondsee, der ist im Salzkammergut. Wunderschön mit der Drachenwand, mit der dunklen. Ja, weil sich da der Mond eben drin spiegelt immer. Und deswegen hat der bayerische Herzog Odilo nämlich gesehen, dass da der Abbruch war, weil sich der Mond im See gespiegelt hat. Sonst war er glatt mit seinem Pferd dann untergeritten. Gell? Also Mondsee, ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann haben wir noch die Mondscheinspitz. Ein wunderschöner Berg im Karwendel. Vor Karwendel, da zwischen beim Aachensee, zwischen Aachensee und Ristal und der Eng, 2100 Meter ungefähr, 2106, ist richtig formschön als Dreieck zu sehen. Man kann eine Überschreitung machen, man kann aus dem Ristal gehen, ist nicht ganz, ganz einfach, so ein oder zwei Stellen sind drin, wunderschöner Ausblick dafür und eigentlich heißt er nicht Mondscheinspitze, sondern Mondscheinspitze. Also der Berg. Aber unbedingt zu empfehlen, jetzt, wenn es trocken ist, muss unbedingt trocken sein, sonst ist es gefährlich. Mhm. Aber da könnte man am Weg auch wieder Mondenpflanzen sehen. Da gibt es nämlich Edelweiß.
Ja, aber wir haben noch ein paar Sachen, über die müssen wir noch dringend reden. Und zwar hast du vorher gesagt, dass das Edelweiß eine Mondpflanze ist?
Ja, das ist eine Mondpflanze. Aha. Es gibt nämlich eine Sage. Sage von den Bleichen Berge aus den Dolomiten. Und das geht auch so, dass der Prinz von den Dolomiten, der hat sich so verliebt, auch gerade in die Mondenprinzessin. Nicht? Und sie ist aber dann zu ihm gekommen und ist aber dahin geschwunden, weil es war alles so grün und so hell und es war also nur grün und bunt. Furchtbar. Nur zum Edelweiß ist immer gegangen, weil das hat ihre Mondenfarbe gehabt. Und dann hat der Prinz gesagt zu seinen Zwergen, die sind ja in die Dolomiten ganz früh, ob sie ihm helfen können. Und dann haben die mit Hilfe vom Edelweiß die bleichen Berge gemacht für die Mondenprinzessin. Deswegen sind die Dolomiten so weiß wie das Edelweiß.
Ach, schön. Das Edelweiß. Schöne Geschichte. Der Mond steht bei uns heute im Mittelpunkt. Der Mond, die Nacht und die Kräuter. Und du hast vorhin erzählt, in München ist eine Entdeckung gemacht worden, nämlich dass auf dem Mond Leben ist.
Also man hat deutliche Spuren der Mondbewohner entdeckt. Das war ein Münchner Astronom, der hat den Lehrstuhl für Astronomie inne gehabt, 1830. Der Mann hat geheißen Franz von Paula Gruithuisen. Und der hat tatsächlich mehrere Fraunhofer gehabt. Mehrere Teleskope. Und die hat er aber auch direkt beim Herrn Fraunhofer damals bestellt gehabt. Deswegen habe ich das jetzt so schön sagen können. Ja. Das hat mich so gefreut. Mhm. Und da hat er entdeckt. Also Spuren von den Mondbewohnern, hat das Ganze in seinen Forschungsmittelpunkt gestellt und hat auch also viele Veröffentlichungen drüber gemacht und hat auch über die Mondhäuser geschrieben, dass die Häuser am Mond kein anderes Dach brauchen, als es die Masse des Bodens eben darbietet. Und wegen der hohen Luft und der dünnen Luft bedarf der Selenit, also der Mondbewohner, eines großen Luftraumes in seiner Wohnung. Deshalb muss die auch sehr groß sein. Ja,
also der war fest überzeugt, dass das so ist.
Er war überzeugt und er hat auch dann gesagt, oh Gott, diese Gebäude auf dem Mond, soll dieses Kunstwerk eine Verhöhnung unserer Pyramiden sein. Und überhaupt ist es viel einfacher, auf dem Mond kolossale Kunstwerke anzulegen, als auf der Erde. Gell? Weil das ja also ein Drittel leichter ist und kein starker Druck. Und also er war ganz entsetzt, dass man das nicht weiter nachgeschaut hat, was er da entdeckt hat. Entdeckungen über Mond, also das war eine Münchner Entdeckung. Aber es gibt viele lustige nächtliche Entdeckungen. Es gab einen John Herschel, auch zur gleichen Zeit hat er gelebt, der hat die blauen Fledermausmenschen entdeckt, die auch nachts rumschwirren und auch auf dem Mond fliegen können. Gab es auch interessante Veröffentlichungen. Also der Mond ist für manche Sache gut in der Nacht zum Anschauen und für Entdeckungen. Wir schauen lieber jetzt bei Sonnenschein aus dem Fenster.
Ja, man kann ja auch mondsüchtig werden, weißt du mal.
Man kann auch mondsüchtig werden. Mondsüchtig, Somnambulismus nennt sich das. Das ist das Schlafwandeln. Mondsüchtig kommt nach verschiedenen Sagen daher, dass man mit Mondschein beschienenes Wasser getrunken hat und da muss man immer zum Mond gehen. Bekannteste Fall in der Literatur ist die kleine Heidi, die, wo der Großvater ja dann das Fenster zumacht, weil sie mondsüchtig ist und schlafwandelt. Tatsächlich kann Mondlicht den Somnambulismus oder Schlafwandeln triggern. Das liegt daran, wenn man nicht komplett aus der Tiefschlafphase aufwacht. Eigentlich würde sich da dann anschließen eine Phase des Aufwachens. Und wenn es nicht übereinstimmt, dann ist man eigentlich noch in Schlaf, kann aber Dinge machen, die man mit als wacher Mensch macht. Das tritt vor allem im Kinderalter auf, also wenn sich die ganzen Synapsen zusammenknüpfen, wäre es bei der Heidi. Oder bei Erwachsenen tritt es in Stressphasen auf, wenn man abends den Kopf voll hat, was man alles noch tun muss, dass tatsächlich passieren kann, dass man in der Nacht im Schlaf beginnt, diese Tätigkeiten auszuüben. Und also ich würde jetzt sagen, bei der Heidi, wenn wir die jetzt als Beispiel nehmen, passt beides zusammen. Die war auch im Stress. Das kleine Mädel allein auf die Alm geschickt und allein nach Frankfurt geschickt. Würde eigentlich ganz gut passen.
Aber wenn du gesagt hast, wir reden jetzt mal lieber über den Sonnenschein, das passt zum 21. Oktober zur heiligen Ursula.
Ja, zur heiligen Ursula, auch wenn wir heute keinen Wetterbericht haben, dann können wir diesen Wetterbericht liefern. Momentan heller Sonnenschein, es wird den ganzen Tag noch sonnig bleiben bei ja, so 16 Grad unter Docks bei uns in München. Es geht runter auf 10 Grad, 12 Grad am Abend. In der Nacht wird es kühl und fängt dann zum Regnen an. Und das ist jetzt ganz spannend, weil es nämlich eine Wetterregel zum heutigen Tag gibt. Lacht einzig Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein. Und das einzig Ursula, das passt nämlich heute ganz gut, weil es nämlich gestern war es neblig und trieb. Heute ist es sonnig und morgen wird es regnerisch. Also einzig Ursula, heute ist die heilige Ursula, passt ganz gut. Und wie das Wetter am Ursulatag, so es im Januar kommen mag, es könnte ein schöner Januar dann werden, wenn dann nach Weihnachten der Schnee kommt, dann kann man eine gute Unterlage haben und dann waren das super Skitourenbedingungen.
Du denkst schon wieder an Skitouren. Ja, im nördlichen Bayern schaut es halt nicht so gut aus. Da haben wir Nebel und es ist teilweise stark bewölkt und Hochnebel. Ja, es ist, Bayern ist ein Riesenland, darum ist auch nicht überall ins Wetter gleich.
Darum ist nicht überall ins Wetter gleich und auch nicht der Schnee.
Genau.
Aber was wir gehabt haben, ist mir nämlich heute auch aufgefallen. Wir haben nämlich was Besonderes gehabt. Wir waren Vorreiter in Bayern. Frauenwahlrecht ab 1918. Weil am heutigen Tage, am 21. Oktober, ist nämlich erst 1945 in Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Mhm. Ist mir auch noch aufgefallen zum heutigen Tag.
Sehr interessant. Sehr schön. Liebe Astrid, wann kommst du wieder zu uns?
Am 21. November sehen wir uns wieder und wir zwei Anderl, wir ratschen dann über Einkochen, Gewürze und spätherbstliche Vorratshaltung.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Im Jahr, servus.
Pfiat.